Diese Knappheit, auch in der hinteren Tabellenhälfte, eigentlich in der gesamten Tabelle, die spricht für Altach, was halt gegen sie spricht, und deswegen habe ich das angesprochen. Es gibt nur einen Spieler, der öfter als einmal getroffen hat, und das ist Ate Nohio mit 3 Treffern. Also, jetzt sagen wir, der fällt auch noch raus. Ich wüsste gar nicht einmal mehr, wer bei Altach die Tore erzielen sollte. Und da muss man, glaube ich, definitiv im Winter nachrüsten.
Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußball-Podcast.
Servus Peter, wie geht's dir?
Ja, hallo Fabio. Geht so. Ich bin, so wie es gehört, bin ich leicht kränklich in den Wintermonaten. Glücklicherweise nicht Corona-kränklich, aber Männerschnupfen.
Ein Männerschnupfen, okay. Naja, dann wünsche ich dir gute Besserung und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, passt. Meine Stimme wird es eh nicht mehr. Aber tatsächlich muss ich habe meine Stimme die letzten Tage sehr ganz gut schonen können. Aber könnte sein, dass meine Stimme mich etwas verlässt, beziehungsweise werde ich versuchen, einfach leise und sorgfältig mit ihr umzugehen.
Das ist nett.
Ja, wie geht's dir so?
Bestens, danke. Leider, wie du es schon angesprochen hast, können wir nicht, oder hast du überhaupt schon angesprochen, können wir nicht nebeneinander sitzen, da Lockdown herrscht. Wobei wir sind ja Berufspodcaster, also theoretisch können wir das schon machen, aber die Gesundheit geht vor. Und wenn du nicht ganz fit bist, dann machen wir das eben über den digitalen oder wie du so schön sagst, virtuellen Weg.
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich etwas mühsamer, aber zumindest ist es möglich trotzdem. Das ist ja auch wiederum schön. Es ist in Tagen wie diesen, ich sage jetzt nicht in Zeiten wie diesen, aber in Tagen wie diesen, wenn wieder mal der Lockdown vor der Tür steht oder da ist, dann finde ich es wirklich unglaublich angenehm und wundervoll, dass es Fußball gibt. Also das war ja schon am Anfang der Pandemie so, dass Fußball sehr, sehr früh zurückgekehrt ist auf die Bildschirme und uns ein gewisses Gefühl der Normalität gegeben hat, zumindest dann in Kombination mit diversen PTV-Anbietern, die im Hintergrund Stadiongeräusche eingespielt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach diesen letzten Tagen, dass ich mich wirklich extrem gefreut habe, Fußball anzuschauen. Und dachte, boah, ja, danke, da geht es auch um was und die Leute sind auch motiviert dabei, aber es ist nicht diese Gräben aufreißende, unsägliche Diskussion über Impfungen, Nichtimpfungen und wie auch immer. Ich meine, in Deutschland hast du das ja im Fußballbereich auch schon, aber bei uns noch nicht so glücklicherweise. Also es ist wirklich angenehm, der Fußball, bei aller Dramatik der Lage, aber es ist auf jeden Fall angenehm, sich irgendwie dann auch ablenken zu können. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
Ja, wir haben zwar noch nicht einmal das Intro gemacht, aber ich glaube, wir sind bereit für den ersten Einspieler.
So, ja. Dieser Podcast ist nicht politisch.
Ach so, ja, Blau-Weiß Linz übrigens, ein wundervoller Verein. Würde ich mich sehr freuen, wenn die sehr, sehr bald wieder ja, Teil der Bundesliga
diesen
sind.
Diesen Text kennen wir schon. Na, aber ja, es war wieder Bundesliga und wir sind froh, dass es ist. Was du nicht erwähnt hast, ist, in Zeiten wie diesen auch noch Nationalspiele oder Länderspiele zuzulassen, ist ja nicht nur gesundheitstechnisch, sondern auch für die Augen per se eine Gemeinheit. Und daher sind wir froh, dass wir wieder den Clubfußball zurück haben.
Ja, da kann man wirklich nur sagen, dass es schön ist, dass die Österreicherinnen und Österreicher so gescheit sind, dass sie sich das nicht antun. Weil wie viele Zuschauer in Klagenfurt? Ich glaube ungefähr 347. Übrigens also ganz charmant gestern, wie ich das Spiel der WSG Tirol beobachtet habe und mir gedacht habe, ah ja, mal blöd, stimmt, jetzt sind ja wieder die leeren Stadien, da bin ich drauf gegangen. Also nein, ist ja gar kein leeres Stadion noch, sondern die haben so wenig Menschen und so wenig Atmosphäre. Das habe ich sehr charmant gefunden. Ich habe es wirklich 3 Sekunden lang nicht gewusst und gedacht so, mal schaut, jetzt sind wieder keine Leute im Stadion. Habe ich lustig gefunden.
Aber du weißt auch, was vergangenes Wochenende stattgefunden hat, oder? Bezüglich keine Leute im Stadion. Die Weltmeisterschaft in Katar beginnt nächstes Jahr und da bist du ja großer Fan davon, was ich gehört habe.
Richtig, ja. Also das wird sicher ein grandioser, monumentaler Event.
Wieder Länderspiele, ich kann es auch fast nicht mehr erwarten.
Das ist sowieso das Lustigste, finde ich. Ich werde jetzt schon wieder politisch, aber das finde ich das Lustigste an der ganzen Geschichte, dass man jetzt dann irgendwie darüber diskutiert, ob man sich für dieses Großereignis qualifiziert, das zu irgendeinem Zeitpunkt stattfindet, der total komisch ist, in irgendeinem Land, das irgendwie gesamten so komisch ist und so irgendwie überhaupt keine Substanz. Also das ist alles ganz eigenartig. Also bin ja wirklich sehr überzeugt vom österreichischen Weg, jetzt Herr Franco Foda weiterhin im Amt zu behalten, um wirklich mit allem zu verhindern, dorthin reisen zu müssen.
Ja.
Wenn es natürlich gibt Spieler, die aus sportlicher Sicht das nett finden würden, WM22 im Lebenslauf stehen zu haben, um da oder dort vielleicht einen besseren Verein zu bekommen, aber im Großen und Ganzen, nur folgerichtig. Ja,
bevor wir weiter abschwenken, starten wir rein.
Ja, bitte.
Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
Herzlich willkommen zur 86. Runde von DBLDW. Zweimal 6 Tore, zweimal ein Tor, zweimal ein 0:0. Es ist die Bundesliga-Saison, die noch nicht ganz zu durchschauen ist und dennoch so viel Struktur hat. Es ist auch die Bundesliga, die leider ab jetzt wieder ohne Zuschauer stattfinden wird. Hallo Peter.
Ja, hallo lieber Fabio, eine wundervolle Einführung. Ja, war ja schon eine ganz, ganz charmante Runde eigentlich, wenn du das so, weil du es jetzt gerade so zusammengefasst hast, kann man gleich so kann man stehen lassen. Ne?
Ja, es war halt von den Toren her relativ mau trotzdem. Also zweimal ein 1:0, zweimal ein 0:0. Ja. Aber ansonsten, es hat wieder etwas Bewegung in die Tabelle reingebracht.
Ja, und ein ganzes Dutzend Tore in den anderen 2 Spielen. Also kann man sich nicht beschweren.
Ja, das ist allerdings richtig. Darüber reden wir auch. Bevor wir reinstarten, habe ich eine Frage an dich. Wie viele Teams, schätzt du, haben derzeit ein positives Torverhältnis, ohne nachzuschauen?
Das ist auch jetzt, ich hätte die Tabelle vor mir gehabt, die wollte schon scrollen. Ich schätze...
Nicht 4. Schummeln, lieber Peter.
4 schätze ich.
Wie viele?
4.
Ja, ist leider falsch, es sind 3.
Verdammt! Aber war nicht schlecht, gell? Es ist Sturm,
welche drei? Rapid. Welche drei, würdest du sagen?
Also 3 sind es. Es ist Sturm hat ganz sicher eins und Salzburg, die 2 haben ganz sicher eins. Dann könnte ich mir vorstellen, dass Altach ein positives Torverhältnis hat, weil sie so wenig Tore kriegen. Stimmt?
Nein, stimmt nicht.
Okay, gut.
Dann Altach ist auch letzter und hat die Abstand wenigsten Tore der Liga geschossen.
Okay. Aber die es haben, ist aber haben
die
sie
Austria.
Ah, wirklich? Ah ja, schon. 1917.
Salzburg mit Torverhältnis plus 25, Sturm plus 8 und die Austria mit plus 2. Und wir haben 2 Teams, die derzeit neutral stehen. Die haben quasi gleich viel Tore erzielt wie erhalten. Das ist Austria Klagenfurt und Hartberg.
Beide mit 23, ja. 23, das ist, da wird sich David Beckham freuen. Aber zu Altach muss ich kurz entschuldigend sagen, dass ich mir gestern angeschaut habe, die erhaltenen Tore, und da drauf gekommen bin, dass das Altach eigentlich extrem gut dasteht bei erhaltenen Toren, weil sie die drittwenigsten Tore erhalten haben. Der Nachteil ist halt, dass ich nicht geschaut habe darauf, dass ich halt gerade einmal 9, die ersten 9 Tore.
So ist es. Und dazu habe ich auch Thema, wieder einen Fakt. Weißt du, ja, reden wir über Altach. Altach Tabellenletzter, und du hast es angesprochen, es ist, ja, die mangelnde Gefahr vor dem Tor oder das mangelnde, die mangelnde Chancenverwertung auch oder das Herausspielen der Chancen, man soll es sich aussuchen, weil es ja egal ist. Im Endeffekt stehen 9 Tore nach 14 Spielen zu Buche. Das ist schon brutal wenig.
Ja, das ist halt problematisch, weil man weiß natürlich, dass der Damir Kanadi Fußball in erster Linie natürlich genau das macht, nämlich zu versuchen, hinten kompakt zu stehen. Aber wenn du dann halt vorne keine Tore erzielst, ist es halt dann doch eher so, dass du keine Spiele gewinnst.
Man hat ja mit Ate Nohio eigentlich einen sag mal Top-Stürmer oder ich würde auch sagen für Altach einen Top-Spieler verpflichtet. Nur ja, außer Ate Nohio ist da nicht so viel zu sehen. Noah Bischoff, noch sehr jung, der hat letztes Jahr noch in der Akademie gespielt in Vorarlberg, hat gute Ansätze. Über diese rote Karte können vielleicht wir auch noch kurz sprechen, aber ja, die haben nicht wirklich so die Durchschlagskraft vorne. Und Nussbaumer ist weg, Fischer ist weg, der auch immer wieder Tore erzielt hat. Man hat auch über die letzten 2-3 Jahre Qualität über die Außenbahnen verloren. Also da fehlt es im Offensivbereich schon an recht vielen Stellen, finde ich. Aber oder siehst du es als Gesamtkonstrukt, jetzt nicht unbedingt als Offensivproblem?
Nein, ich wollte gerade sagen, wir haben ja bei Altach schon einmal vor wenigen Runden die Q-Frage gestellt, nämlich die Qualitätsfrage, und müssen jetzt dann, glaube ich, schon langsam auch die A-Frage stellen, nämlich die Abstiegsfrage, weil es schon so ist, dass einfach die meisten Mannschaften, natürlich geht das dann schnell und wie auch immer mit Meister und Qualifikationsgruppe und Punktehalbierung davor und so weiter, Aber die Frage ist halt, wie viel Potenzial du da hast, dann wirklich was zu ändern. Und sicher kannst du dich in einen Lauf spielen und so weiter. Aber das schaut halt echt düster aus, weil Kanadier, der Mann ist, der dort ja auch sehr der erfolgreichste Trainer war in den letzten Jahren. Deswegen habe ich da eigentlich ein ganz gutes Gefühl gehabt, wenn er wieder zurückkehrt. Aber ich sehe nicht wirklich, was den Turnaround dort starten könnte. Also welche Spielerachse oder welche Neuzugänge oder wie auch immer. Also das ist, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass die jetzt so große Reserven haben oder Rücklagen, dass sie im Winter da ordentlich was verändern. Also es schaut den Alltag tatsächlich sehr, sehr düster aus. Aber
Wobei man schon
andererseits für Austria
sagt
Lustenau
muss.
schön, weil wenn Alltag runtergeht, kann ja Austria Lustenau den Alltag im Stadion spielen.
Na, das ist wieder eine andere Frage, weil Altach ist ja Eigentümer des Stadions
Ja, stimmt.
und die können sich das immer noch selbst aussuchen, wem sie das Stadion vermieten und wem nicht. Aber es stimmt schon, was für Altach spricht, um vielleicht was Positives zu sagen, ist ganz klar. Es ist halt trotzdem noch brutal eng hinten. Und es gibt einfach noch fünf Teams, die erst dreimal gewonnen haben. Da ist Altach genauso dabei wie der LASK oder wie die Austria, über die wir jetzt doch immer positiv gesprochen haben. Und diese Knappheit, auch in der hinteren Tabellenhälfte, eigentlich in der gesamten Tabelle, die spricht für Altach, was halt gegen sie spricht. Und deswegen habe ich das angesprochen. Es gibt nur einen Spieler, der öfter als einmal getroffen hat. Und das ist Ate Nuhiu mit drei Treffern. Also, jetzt sagen wir, der fällt auch noch aus. Ich wüsste gar nicht einmal mehr, wer bei Altach die Tore erzielen sollte. Und da muss man, glaube ich, definitiv im Winter nachrüsten.
Ja, völlig richtig, völlig
Und gerade
richtig.
wenn alles so eng zusammen ist und die Punkte ja noch einmal halbiert werden, beginnt das Ganze sowieso erst richtig neu im Frühjahr. Aber wenn ich mir anschaue, die anderen Vereine, die auch unten drin sind, so wie der LASK oder die Admira oder die WSG Tirol, die spielen doch alle ansehnlichen Fußball, zumindest die letzten Runden.
Ja, das würde ich nämlich, das war, um das zu untermauern, was ich gerade vorher gesagt habe, würde ich das schon auch dazu sagen, dass man halt bei diesen anderen Mannschaften, aber die Austria zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, weil da ist man sicher eher überpositiv derzeit, wenn man einfach weiß, dass dort sehr wenig Potenzial war, um irgendwen dazu zu holen und dort einfach sehr viele junge Talente jetzt auch eine Chance bekommen, die wie so oft dann irgendwie da oder dort funktionieren oder denen mehr verziehen wird und wo man dann früher begeistert ist als bei arrivierten Spielern oder bei Spielern, die man als Legionäre aus dem Ausland dazu holt. Aber da hat man ein etwas zu positives Bild vielleicht tatsächlich aufgrund dessen, weil ja dann doch zu wenig Siege in der Tabelle schwarz auf weiß dastehen. Andererseits ist es eben dieses Gefühl, das du von einer Mannschaft vermittelt bekommst, ob die jetzt gerade in einem Lauf sind oder ob das gerade funktioniert oder ob da viel funktioniert oder ob da in Ansätzen was erkennbar ist. Und bei Alltag hat man halt nicht unbedingt das Gefühl, wie ich vorher gemeint habe, dass du denkst, okay, da ist jetzt Noah Bischoff, ist jetzt der kommende Jimmy Hoffa oder so. Ja? Also,
Ja, ich
aber
habe
das
ja
sind.
einige Dinge noch auch rausgesucht zu dem Thema. Also ich habe auch geschaut, wann Altach das letzte Mal zweimal in einem Spiel getroffen hat. Und da musste ich bis zum 15. August zurück scrollen. Das war damals gegen Rapid. Also man hat auch seit Mitte August nicht öfter als einmal getroffen. Und wenn ich mir dann auch angeschaut über die letzten Jahre, wann hat eine Mannschaft nach 15 Spieltagen überhaupt so wenig Tore erzielt? Und hast du einen Tipp vielleicht?
War kein Innsbruck.
Nein, es ist Sturm Graz in der Saison 2004, 2005, wo man wirklich Neunter war und erst 8 Tore erzielt hat. Man war nicht Tabellenletzter. Schwarz-Weiß Bregenz war mit 15 Toren zwar die größere Torfabrik der Schwarz-Weißen, aber hat nur 10 Punkte im Konto, könnte auch an 42 Gegentoren nach 15 Spielen liegen.
Bist du wahnsinnig? Ah, das war vor dem Konkurs, vor den Konkursjahren in Graz, gell? Schon
Genau.
wieder.
Und Sturm haben wir es auch mit 3 Siegen, also da sind schon Parallelen zu sehen. Sturm ist aber Siebter geworden am Ende der Saison. Und ja, wie gesagt, aber man muss doch einige Jahre zurück scrollen und nachschauen, wann war das überhaupt das letzte Mal, dass jemand nach so wenig Spieltagen auch so wenig Tore erzielt hatte.
Aber natürlich, es geht total schnell. Die Altacher sind trotzdem 6 Punkte hinter dem 5. Rang, keine
Ja,
Frage.
klar.
Geht natürlich mit ein paar Siegen, aber wenn also nochmal, es ist halt, du siehst bei den anderen Mannschaften, die da in Reichweite sind, siehst du halt, dass da irgendwann zumindest ein Aufflackern war von einer Idee von System, nachhaltigen Konzept und wie auch immer, dass da irgendwas entstehen könnte. Die WSG haben wir jetzt natürlich auch immer da oder dort. Oder wurde selbst in die Pflicht genommen von ihrem Trainer. Da merkt man irgendwie, dass das also über Lauf und Ab, dass das ein Konstrukt, das anscheinend nicht ganz stabil ist, weil da immer wieder die Mentalität eingefordert wird. Aber da hat Mira hat man irgendwie so ein Gefühl, okay, mit Herzog und wiederum auch sehr wenig viel macht. Und beim LASK hat man ja nur das Gefühl, dass es irgendwann einfach einen neuen Trainer gibt und dann vielleicht ein neuer Trainer, der sich etwas Neues überlegt und aus dieser Masse an
wobei so schlecht hochwertigen hat der LASK jetzt auch die letzten Runden nicht performt, muss man auch sagen. Und das ist generell das Gefühl, was ich habe, dass die Tendenz aller anderen Vereine, wir können das jetzt vergleichen, aber schon irgendwo leicht nach oben zeigt und bei Altach maximal stagniert.
Ja, zumindest ist irgendwas merkbar. Ich meine, der LASK hat gerade im Europacup natürlich auch einen Sieg nach dem anderen gefeiert, der darf man nicht unterschätzen. Aber da dürfte es dann halt schon so sein, dass da die Qualität einfach so viel höher ist als bei den anderen Mannschaften. Aber LASK finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil ich bin ein bisschen unrund mittlerweile bei denen auch, weil das ist so diese, das ist so eine, da, ich habe mir das gestern wieder gedacht, wie der Wieland dann wieder beim Interview gestanden ist, dass die müssten sich halt echt einmal entscheiden, wo sie jetzt hinwollen. Also da sind so viele Facetten, die ich nicht ganz stimmig finde. Und die stehen vor irgendeiner großen Entscheidung, vor einem großen Cut. Die müssen sich irgendwas überlegen. Weil diese, ist mir gestern wieder gedacht, diese Masse an qualitativ hochwertigen Spielern, was da eingewechselt wird, gerade in der Offensive und wie auch immer, das kannst du einfach als Konstrukt nicht zusammenhalten. Und irgendwie müssen sie dir mal überlegen, wo sie hinwollen und wofür der LASK jetzt stehen soll. Weil die kommen da trotz dieser Qualität ja auch nicht raus von da unten. Und sehr, sehr traurig.
Die gemeine Leute würden ja fragen, was läuft derzeit besser, die sportliche Performance oder der Stadionbau?
Aber der Stadionbau wird immer gepostet oder auf Facebook. Ich kriege immer wieder mit irgendwelche Bilder von der Baustelle auf der Google.
Also da geht's voran, oder wie?
Ich glaube, das ist nur PR. Also ich glaube, die versuchen da einfach irgendwas. Die schicken immer die gleichen Baufotos der letzten 3 Monate. Immer der gleiche Bagger.
Aber ist jetzt ernsthaft, sieht man schon eine Entwicklung? Also steht da schon irgendein Rohbau oder ist da irgendein... Ich kenne jetzt die Arbeitsschritte eines Stadionbaus.
Ich habe wirklich am Wochenende ein Foto gesehen, ich glaube auf Facebook, und da war es noch sehr, also da war sehr erdig. Also da war noch nicht sehr viel zu sehen. Ja, sie versuchen auf jeden Fall nach außen hin zu kommunizieren, also dass sich da was tut und dass das toll ist und alles, kein Stress und wie auch immer. Und man ist hier natürlich nicht sicher, ob nicht aufgrund der steigenden Baustoffpreise eigentlich alles so halb im Stocken ist und sie einfach nur so tun, als ob. Das ist alles natürlich zutraubar und möglich.
Ja, das Thema haben wir schon ein paar Mal besprochen gehabt, ist auch sicher nicht leicht. Ich glaube, dass der Trainerwechsel, oder auch wenn es nur ein Interimstrainerwechsel derweil war zu Andreas Wieland, schon auch Früchte trägt. Der Fußball ist meiner Meinung nach wieder ansehnlicher. Es wirkt auch nach mehr Freude am Platz. Und wie du sagst, international performt man gut, auch wenn die Gruppe jetzt nicht eine Hammergruppe ist, möchte ich auch sagen. Es ist eine Conference Group, genauso wie man sich es vorstellt, vermutlich. Also es schaut sich genau niemand an, außer einer deiner Vereine spielt dort mit. Nur
es ist in der Uni Cup des Jahr 2021, oder?
Ja, ja, klar. Das war ja auch, ich glaube, ist oft so tituliert worden auch. Der Unterschied ist, du kannst dich diesmal gleich nicht einkaufen, oder war das nicht so im Uni Cup?
Das weiß ich nicht mehr.
Okay. Das möchtest du nicht wissen. Unbescholten.
Einkaufen kann man sich, glaube ich, nur in der Regionalliga Ost.
Ja, das ist ein anderes Thema. Ja. Dort wird, nur für die, die es nicht mitbekommen haben, in der Regionalliga Ost sollen 10 Spiele manipuliert worden sein. 10 Spiele. Ja, ich denke mir echt, warum fahre ich da noch hin und schaue mir die Spiele an? Also das ist der andere Punkt.
Warum fällt dir das nicht auf als wahren Fußballkenner?
Ja. Ist ein guter
Punkt. Weil eigentlich das Stadionlauf.
Die meisten Leute Spielen? Gar nicht. Das glaube ich nicht. Aber ich Wiener Sportclub soll auch genannt worden sein, aber das heißt ja nicht immer, dass die Mannschaft da beteiligt ist. Es reichen oft 2-3 Leute oder auch vielleicht sogar eine Person, die
Ja, weil das 0-1, fürs 0-1 von der Vienna war schon ein auffälliger, ordentlicher Bock. Ja, bist du wahnsinnig.
Ja, es ist auch nicht Profifußball, aber wie gesagt, ich glaube, damit könnte man jetzt sehr viel Sendezeit füllen. Geht dann aber doch an der besten Liga der Welt etwas vorbei. Ist natürlich sehr schade und ja, tut natürlich jedem österreichischen Fußball oder jedem Sportfan eigentlich weh, wenn man sowas liest. Ja, also.
Schade, dass wir keine Traum mehr haben. Die hätte jetzt passen.
Ja, das wäre die manchmal gibt es die Momente, wo sie noch passen würde.
Ja, gell? Ja, so ist es.
Aber ja, wie auch immer. Machen wir einen Hashtag.
Hashtag DBLDeWi.
Ja.
Die Trauminute des kleinen Mannes. Hashtag DBLDeWi.
Worüber möchtest du reden? Du möchtest immer über Sturm reden, das weiß ich. Und du hast mir auch gesagt, du möchtest über Rapid sprechen.
Richtig.
Worüber möchtest du anfangen?
Nein, wenn wir gerade beim LASK waren, könnten wir eigentlich bei Sturm anfangen.
Sehr schön.
Ich finde, das ist eine gute Überleitung, weil die ja gestern gegeneinander gespielt haben. Ich habe das Spiel gestern insofern interessant gefunden, weil es eigentlich für mich mit vertauschten...
Sehr neblig war. Aha. Weil es sehr neblig war.
Ja, kurz vor dem Weltuntergang war die Stimmung in Graz, das kann ich nur bestätigen. War bei mir zu Hause auch sehr neblig. Aber ich habe es insofern interessant gefunden, weil ich glaube, es hat ziemlich genau vor einem Jahr ein sehr ähnliches Spiel im Paschinger Waldstadion, heißt das so? Nein, die heißt irgendwie anders. Im Stadion vom LASK halt.
Raiffeisen Arena, oder?
Richtig, ja, wo Sturm 13-0 in Führung gegangen ist. Und was überraschend war, weil Sturm damals eigentlich nicht besonders gut drauf war und der LASK aber eigentlich gerade eine sehr funktionierende Truppe gehabt hat. Und dann am Ende hat Sturm mit Glück das 3-3 noch gerettet. Ich glaube sogar, dass da eine rote Karte war. Also auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich wie gestern, nur dass die Rollen jetzt vertauscht sind. Ich finde, dass man dem LASK einfach so im Gesamten, auch wenn sie dann in einer Halbzeit oder in 40 Minuten wieder schaffen, was rauszuhauen und zu zeigen, was sie können und die alten Tugenden für sich sprechen lassen mit maximaler Zweikampfstärke und Intensität und dem Hauruck-Fußball mit schnellen nach vorne spielen und wie auch immer, dann sieht man doch, dass in der Mannschaft einfach ganz viel Verunsicherung drin steckt, weil sie einfach nicht in der Lage ist, so ein Spiel dann über die Zeit zu bringen. Und andererseits hast du dann gesehen, dass das Sturm trotz dieser vielen Corona-Infektionen und einer kompletten trainingsfreien Woche und viel Unklarheit und wo man sich nach der ersten Halbzeit gedacht hat, okay, die sind einfach nicht fit und das wird nichts, dass die dann nochmal zurückkommen und diese unglaubliche Mentalität haben und dass du einfach siehst, dass in der Mannschaft, obwohl eigentlich die volle Ergebniskrise da ist, trotzdem noch immer viel stimmen muss irgendwie. Und dass da gerade was trotzdem noch irgendwie eher gefühlt, was im Entstehen ist. Und beim LASK ist es gerade so, es geht alles in diese nach unten und sie tun sich extrem schwer, wieder nach oben zu kommen, wie man das erkennt von diesen von diesen Verläufen von Mannschaften oder im Teamsport. Und das finde ich, das habe ich sehr interessant gefunden. Und deswegen hat es mich dann vor allem dazu zu dieser Analyse gebracht, dass ich glaube, dass der LASK dann Cut braucht, also dass die jetzt dann einmal wissen müssen, wo sie hinwollen. Wollen sie diesen ähnlichen Fußball, der den unter Glasner erfolgreich gemacht hat, wollen sie den weitermachen? Soll der Wieland weitermachen? Oder wollen sie doch einen anderen Trainer? Wollen sie ein anderes? Wollen sie was ganz anderes? Wie gehen sie mit dieser Masse an Spielern um? Also irgendwie tut es mir dann leid, wenn ich Spieler wie Mondschein, Balic, Schmidt und wie sie alle heißen, die in der jüngeren Vergangenheit wirklich für Aufsehen gesorgt haben bei uns in der Liga, wenn ich die sehe, dass die halt als Wechselspieler kommen. Natürlich ist der eine dann vielleicht mehr in Form oder passt jetzt gerade besser dazu. Aber du kannst halt einfach nicht so einen riesen Pool an Spielern ansammeln. Dann kommen die Hongs und Nakamuras, die tolle Fußballer sind und viel Potenzial, dann kommen nach, spielen dann auch zurecht und dann hast die anderen im Hintergrund. Also das ist für mich einfach nicht irgendwie nachhaltig durchgedacht, was sich da ergeben soll. Und da wieder.
Ja, da waren auch viele verletzte Spieler dabei.
Nein, natürlich, also aber da habe ich schon auch an Salzburg denken müssen und an Christoph Freund, der immer wieder sagt, ja gut, und wenn halt der eine dann weiterzieht, ist es in Ordnung, weil hinten kommen eh die anderen nach. Und beim LASK kommt jetzt halt auch schon langsam dann was nach von diesem überhaupt nicht in Verbindung mit dem LASK stehenden Kooperationsverein FC Juniors Oberösterreich. Und eben auch über die Laien, die sie haben, sie jetzt auch gestern, wer es gesehen hat, dieses unglaubliche Tor von Sabitzer, der ja auch immer wieder gute Leistungen zeigt bei der WSG. Also die müssen sich echt das überlegen, weil ich kann ja nicht einfach nur ganz viele Spieler zusammensammeln, wo ich dann einfach in der Truppe was nicht mehr stimmt und wo ich dann einfach keine Homogenität mehr drin habe, weil der eine nur beleidigt ist, weil er nicht spielt und der andere ist deswegen und keine Ahnung. Da passt einfach ganz viel nicht. Und da müssen sie einfach einen Weg finden, weil es sonst schade ist um das Potenzial, das es da gibt. Vom Verein und von der Mannschaft und den einzelnen Spielern im Besonderen.
Ja, also auf der einen Seite im Offensivbereich gibt es auf alle Fälle viele Spieler, die austauschbar sind. Weiß ich nicht, ob da jetzt eine schlechte Stimmung herrscht. Also hätte ich jetzt in der Form nicht so irgendwie mitbekommen, aber ist auch schwer aus Graz zu beurteilen, wie die Situation in Basching bzw. in Linz ist.
Von dem aber du weißt, was ich meine. Also automatisch, wenn du viele Spieler hast, dass einfach eine Unzufriedenheit
entsteht. Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass bis jetzt diese Unzufriedenheit, natürlich die Spieler, die nicht spielen, werden unzufrieden sein. Das ist ganz normal. Deswegen sind sie auch Sportler. Nur es war ja nicht so, dass die jetzt in der Vergangenheit die gesamten Spieler zur Verfügung hatten und deswegen jetzt eine negative Stimmung herrscht. Also es war ja immer wieder so, dass der LASK sehr viele Verletzungen hatte. Und wenn wir jetzt reden über einen großen Spielerpool, ja, wir reden von vielen Offensivspielern. Ich sehe aber noch immer Handlungsbedarf in der Defensive. Und wenn der ein oder andere Spieler auch in der Offensive ausgefallen ist, dann ist es normal, dass aus der Jugend, und in dem Fall ist es beim LASK, sind es die Oberösterreich Juniors, dass die Spieler nachrücken. Das waren dann Hong und Nakamura, die es halt richtig gut machen auch. Und ja, also das passiert halt, aber dass, wenn Spieler unzufrieden sind, wie auch immer, die werden dann auch den Verein eventuell verlassen nach der Saison, wenn man kaum Spielzeit hat. Das ist aber, glaube ich, nicht das große Problem beim LASK jetzt. Also das kann man dann recht schnell einmal lösen. Aber wir haben es am Anfang der Saison angesprochen, dass so ein Transfer wie Sascha Horvath sicher seine Berechtigung hat, nur absolute Kapital war. Also man hat wirklich gute Spieler in den Reihen und genau darum ist es ja gegangen, dass man dafür dann nochmal extra Geld ausgibt, auch wenn das Tor, was er natürlich erzielt hat, phänomenal war und wahrscheinlich im Bereich Tor des Monats aufscheinen wird. Nur das ist, glaube ich, nicht das große Problem und ich finde die Entwicklung in Ordnung. Dass man natürlich eine 13-0-Führung aus der Hand gibt, ist genauso bitter wie für Sturm, dass sie innerhalb von 10 Minuten 3 Tore bekommen.
Ja, Horvath, ein Wort nur dazu. Also der ist sowieso in unglaublicher Form. Also natürlich so, wie er jetzt in Form ist, kann man natürlich schwer sagen, dass es eine schlechte Idee war, den dazu zu holen. Aber trotzdem, in meinem Gefühl ist, ohne das natürlich jetzt auch, ohne in die Mannschaft reingehorcht zu haben, aber und jetzt auch nicht, dass das jetzt das einzige Problem ist, aber das ist für mich eine Facette und ich glaube, dass da einfach viel zu viel im Unklaren ist und deswegen dort, das ist so ähnlich wie diese Rapid-Zeit unter Djuricin, wo man dann auch so in Ansätzen gesehen hat, okay, da ist ein bisschen eine Entwicklung zu sehen, aber im Endeffekt weißt du trotzdem noch immer nicht, wo willst du hin und was ist jetzt eigentlich die Idee dahinter.
Ja, das
und
sehe
da
ich
geht man beim, da geht man beim LASK einfach viel ab. Also Djuricin, hast du das gut gefunden?
Nein.
Ach so.
Also ich finde, das war jetzt nicht, das klingt jetzt hart, nein, ich finde nur, da hat man klar gemerkt, dass ein Puls her muss. Ich weiß nicht, ob der LASK mit Wieland vielleicht den richtigen Trainer hat. Oder was die Alternative dann immer ist. Also ich finde nicht, dass alles
beim LASK jetzt zu schlecht ist. Wenn er der richtige Trainer ist, dann müsste es ja zumindest diese klare, also kann ja auch sein, dass er der richtige Trainer ist, aber der muss ja dann auch die Rückendeckung bekommen und dann muss man sich klar dafür entscheiden.
Warum muss er das? Weil also ich glaube, es gab schon zahlreiche richtige Trainer, die nicht die Rückendeckung bekommen haben.
Also ich meine im Sinne des Vereins und im Sinne des Ruhe-Reinbringens und einfach, dann kennt sie, ich glaube, das ist einfach...
Ich weiß nicht, wo du die Unruhe hernimmst.
Ja, ich weiß nicht, ich seh nur immer, dass die Elf da sind. Also.
Ja, okay, aber es ist die Situation, finde ich, beim LASK ist jetzt nicht unruhig. Die ist maximal unruhig rundherum. Ich finde jetzt nicht, dass die Situation dort extrem, gerade im Sportlichen, dass die da jetzt so viel die Unruhe drin ist. Das merke ich nicht. Aber vielleicht sehe ich das auch anders. Einfach.
Ja, ich weiß nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man, wenn man 3 Siege hat mit der Mannschaft nach 15 Runden in der Bundesliga, dass man irgendwie geartet von Ruhe sprechen kann.
Ja, zufrieden werden sie nicht sein. Ja. Aber ich glaube, es gäbe wenig Mannschaften, die so einen Kader haben wie der LASK und noch so eine Ruhe herrscht aktuell.
Ja.
Also wenn Sturm, Rapid, die Austria, sogar die Austria, Salzburg brauchen wir gleich nicht erwähnen, aber der WRC, wenn die da unten drin wären, jetzt, und wir reden wieder von wenig Punkte, Abständen, ja, nur dann wäre dort wesentlich mehr Feuer am Dach als, oder ist teilweise aktuell auch mehr Feuer am Dach als beim LASK.
Ja, es ist vielleicht da von der Öffentlichkeit her, dass die Öffentlichkeit und das Umfeld dort einfach kleiner ist. Und wenn man dort halt jetzt die erste Phase nach langer, erfolgreicher Zeit hat, nach übererfolgreicher Zeit, dass es jetzt einmal schlechter läuft, vielleicht ist es dann deswegen auch so, dass es mehr verkraftet oder akzeptiert wird.
Also ja, das stimmt schon.
Das wird vielleicht auch ein Faktor sein. Aber ich finde es einfach schade, wenn man anschaut, wo der LASK war. Und jetzt ist halt die Phase, wo es schwierig ist. Und in meiner Erfahrung als Beobachter von solchen Konstrukten ist es einfach extrem schwierig, wenn man da keine klaren Statements abgibt und keine klaren Szenarien hat. Und mir ist nicht ganz klar, ob der LASK jetzt, ob Wieland jetzt, weil dass der ein guter Trainer ist, das hat man immer wieder gehört und da bekommt man auch das Gefühl, so wie er auftritt und wie auch immer und was er tut. Aber ich glaube halt, dass es immer so gewisse Facetten gibt, die dann dazugehören. Und ich glaube, dass es dieses klare Bekenntnis dazu und diesen klaren Weg, dass das immer sehr wichtig ist für Menschen in solchen Positionen.
Aber das klare Bekenntnis von wem?
Ja, also dass einfach klar ist, dass der Wieland irgendwie lange irgendwie bleiben wird oder wie auch immer. Also dass man sagt, okay, man
ja, aber es ist ja klar kommuniziert worden, dass er mal bis Winter das jetzt machen wird und danach wird man evaluieren, ob man
das ist
genau, Trainer holt oder nicht.
Vermutlich ist es dann
ganz einfach so, wenn Feldhofer zusagt, dann wird es Feldhofer, weil er vermutlich die Wunschlösung ist. Und wenn Feldhofer nicht zusagt, ist vermutlich Wieland die Wunschlösung 2.
Aber das meine vermutlich ich genau, das ist mal. Nicht das, das ist, ich verstehe, dass man diesen Weg geht, aber das ist für mich diese, ich glaube, dass diese Variante ist, die vom Vertrauen her einfach für viele Beteiligten und im ganzen Umfeld einfach diese Unsicherheit birgt und deswegen schwieriger ist, als wenn du es klar weißt und dass man sie manchmal einfach deklarieren muss und entscheiden muss. Das hat übrigens Jürgen Werner, weil ich kann mich erinnern, da habe ich mit ihm mal gesprochen über Transfers und wie auch immer. Und da hat mir ganz gut gefallen, dass er gesagt hat, dass sie halt Spieler, wenn sie Spieler holen, ich sage mal was Positives, so wie Jürgen Werner, dass sie denen dann halt wirklich das Vertrauen schenken und sie glauben dann halt an die Spieler und geben denen halt Verträge für 3 Jahre, weil wenn ihnen ein Jahr 1+1 Vertrag gibt oder so, ist er in dem Moment, wo er vielleicht angekommen ist, kann ihn dann gar nicht mehr verkaufen, weil ich keinen Vertrag mehr für ihn habe oder wie auch immer. Das habe ich ganz interessant gefunden und in dieser Überlegung drinnen, also vom Management-Ding her jetzt einfach, von der Entscheidungsfindung, sehe das, wäre ich eher der Meinung, das so zu machen. Aber soll jetzt nicht der einzig richtige Weg sein und wir sind nicht ganz einer Meinung, aber ist ja auch mal in Ordnung.
Ja, wir sind gar nicht einer Meinung.
Ja, ich sage.
Aber das ist ja, aber das ist in Ordnung, das stimmt, ja.
Es gibt nicht den einen Weg zur erfolgreichen Wiederauferstehung der Linzer, sondern es gäbe mehrere. Und ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie schaffen, ist ja relativ hoch, weil ja alles angerichtet ist. Es ist ja nur immer so, dass da sehr viel vorhanden ist, um erfolgreich zu sein.
Ja, erfolgreich, ja. Können wir uns jetzt wieder drehen. An Zeiten von Glasner sind wir schon noch sehr weit entfernt, aber dass der LASK in ein oberes Playoff reinkommt, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist jetzt auch nicht unmöglich.
Ja. Sieben Runden haben wir noch.
So ist es.
Und weiterhin
sind alle Stadion nebeneinander. Gestern.
Also es geht alles. Ich war nicht im Stadion, weil ich ja Männerschnupfen habe.
Ah ja, genau. Aber du hast die Partie verfolgt.
Habe ich gesehen, ja.
Ja, es war die, glaube ich, erste Partie von Sturm wieder seit der großen dem großen Corona-Cluster in der Mannschaft. Ich glaube, alle Spieler außer 4 waren infiziert und auch einige im Trainerteam. Christian Ilzer hat gesagt, das war dann schon fast wie bei Squid Game bei uns. Auch eine gewagte Aussage, weil am Ende
ja, überlebt hat,
glaube ich, nur. Da überlebt, glaube ich, nur einer am Ende. Also von dem her, ja, auch spannend. Nein, aber ich habe verstanden, was er damit gesagt hat und auch generell, wie er die Situation analysiert hat, war schon, finde ich, gut. Das kann man schon so stehen lassen, denke ich. Aber ja, man, keine leichte Situation auf jeden Fall.
Ja, wäre der SK Sturm Graz Bayern München, hätte man sich in dieser Zeit wohl sehr viel Gehalt gespart, wie wir die letzten Tage vernommen haben. Weil ich glaube, Bayern München Profis, die aufgrund von Corona in Quarantäne müssen, aber nicht geimpft sind, bekommen ihr Gehalt nicht mehr. Ich glaube, das habe ich so richtig vernommen. Interessante
So hatte ich das
Diskussion.
auch wahrgenommen, ja.
Interessante Diskussion, nämlich die uns ja dann, wenn es jetzt wirklich in Richtung Impfpflicht geht, ab Februar auch blühen könnte und die natürlich auch wo es dann für die österreichischen Bundesliga-Profis auch interessant wird. Aber gut, das steht alles noch in den Sternen. Aber ja, ich glaube, in Anbetracht des Corona-Clusters und dieser Situation nicht trainiert zu haben, was wirklich positiv ist, hat er dann auch nach dem Spiel gesagt, dass die letzten zwei Spiele gegen das 3:3 gegen den LASK und das 0:0, 1:1, pardon, in San Sebastian in der Europa League, dieses heroisch gefeierte, sich wie Siege anfühlen. Ja, also die Ergebniskrise ist weiterhin da. Schauen wir mal, ob man da jetzt wirklich richtig rausfindet. Interessant, gestern habe ich gehört, dass unter Kitesch-Willi, glaube ich, ein Sieg noch gefeiert, ohne Kitesch-Willi noch ein Sieg gefeiert wurde. Auch nicht zu unterschätzen, ich glaube, der Kollege Martin Stranzl, den ich übrigens erstmals als Sky-Experten mitbekommen habe, sehr sympathischer Mensch, den mag ich.
Ja, schade, dass er kein Österreicher mehr ist, aber sonst bin ich da bei dir.
Ja, er redet ein bisschen
Er redet sehr
Deutsch,
Deutsch.
gell?
Ja.
Ich habe den ja mal, ich habe den in seinem letzten Jahr in Gladbach, da wollte ich eigentlich Martin Hinteregger, der war damals Leihspieler bei Gladbach und bei dem ist aber nichts aufgegangen zu dem Zeitpunkt. Ich wollte ihn eigentlich damals für Sportmagazin porträtieren und wollte Hinteregger nicht mit mir reden. Und dann hat kurzfristig Martin Stranzl mit mir reden wollen, der normalerweise nie mit Medien redet, aber der hat irgendwie Lust gehabt, weil das waren irgendwie so seine letzten Wochen in der deutschen Bundesliga und im Profifußball, der hat dann seine Karriere beendet. Und das war ein sehr, sehr sympathisches Gespräch. Also da hat man damals schon gemerkt, dass der durchaus was zu sagen hat.
Apropos sympathisches Gespräch, wer es noch nicht gehört hat, du hast Peter Backholt interviewt, unsere
Ach ja,
Bonusrunde,
richtig, da war noch was.
und da haben ein paar Leute mittlerweile auf Twitter auch wild drüber diskutiert, zu den Aussagen, die Peter Backholt getätigt hat bezüglich der Zulassung neuer Trainer und wer in so einen Pro-Lizenzkurs reinkommt. Er war der Meinung, eigentlich nur wenn man Profi war, so in die Richtung, soll man Trainer werden und die ganzen Nagelsmann und Co. und wie sie heißen, sind so eh
Ja,
nicht
ist
so
ja so.
dulden, aber die sprechen die Fußballsprache nicht. Also so ist es mir im Gespräch dann rübergekommen, dass ich mehr nur gehört habe. War das auch dann vor Ort so oder hast du es anders wahrgenommen, beziehungsweise habt ihr vielleicht off-Record auch noch darüber geredet?
Na, wir haben die Teile, wo er das Ganze relativiert hat, aus publizistischen, boulevardesken Gründen rausgeschnitten. Und nein, nein, es war, du hast schon, man merkt natürlich, also wir haben off the record darüber auch nicht mehr geredet. Das war schon auch in der Gesprächsatmosphäre und das war ja es war ja im Prinzip das gesamte Gespräch eigentlich, bis auf ganz kleine Teile, war das schon zu merken, dass das seine Überzeugung ist, dass er schon das natürlich akzeptiert, denn er ist ja ein schlauer Mensch und akzeptiert, dass es das andere auch geben darf, aber dass ihm schon diese Sprache der Spieler fehlt. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich einen Fehler von der Fragestellungskultur her gemacht habe, weil mir zu dem Zeitpunkt der Aussage mit dem Vergleich mit Jaisle nicht bewusst war, also mir ist schon bewusst, dass Jaisle auch gespielt hat, aber ich habe nicht gewusst, wie viele Spiele genau für Hoffenheim und wie auch immer. Und da hätte man ja ganz gut entgegenhalten können, okay, wenn ich 2, 3 Saisonen in der deutschen Bundesliga bin, vielleicht habe ich da nicht Meistertitel gefeiert und war im Europacup oder was auch immer und vielleicht habe ich dann gewisse Dinge nicht mitbekommen, die ich mitbekomme, wenn ich 15 Jahre Profi bin. Aber eine Idee der Sprache der Spieler kriegt er natürlich schon mit. Ja. Und er ist natürlich schon auch in einem Trainingsbetrieb und in einer Spielerposition gewesen für ja auch Jahrzehnte eigentlich, ja, weil anfangen zum Kicken tut man normalerweise mit 6 oder 7. Und er war es bis zum Profibereich. Also insofern war die Argumentation sicher nicht ganz richtig, aber ich meine, das ist halt so ein Grabenkampf, oder der einfach zwischen diesen sogenannten Konzept-Laptop-Trainern und den Alteingesessenen ist. Und beide haben ihre Berechtigung und im Endeffekt ist es dann eh so, dass sich halten können, sich eh nur die was können. Das ist ja das, was bei Peter Backholt auch zu sehen ist. Er hat eine Zeit lang einen sehr schlechten Ruf gehabt und jetzt ist er dann auch doch wieder zurück, weil er anscheinend eben doch mehr ist als der geht's aus wie ein Spitz-Euer-Spieltrainer, als der die letzten Jahre immer wieder bezeichnet worden ist, gerade nach seinen Balkan-Abenteuern. Und dementsprechend, ja, aber das ist ein bisschen so sein Thema, das hat man ja gemerkt. Aber es ist ja auch was Wahres durchaus dran. Also man muss ja nicht jeden Umschaltmoment als Umschaltmoment bezeichnen, sondern also man kann ja auch Konter sagen, so in die Richtung. Also wenn er solche Dinge sagt, da verstehe ich ihn dann schon auch, wenn du in einer anderen Zeit sozialisiert bist.
Es ist aber auch vollkommen egal, ob ich Umschaltspiel oder Konter sage. Also es ist
genau, aber er hat natürlich recht, dass jetzt immer Umschaltspiel gesagt wird und nie mehr Konter gesagt wird. Ja, das stimmt natürlich. Und da kann man natürlich, wenn du anders sozialisiert bist, dann überzeichnest du das natürlich in so einer Atmosphäre und sprichst das dann mal so aus. Aber schön, dass ich auch nicht auf Twitter bin. Bin nicht einer der Ausgewählten.
Ja, aber ganz kurz, Peter, da muss ich schon einhaken, weil es einfach nicht ganz stimmt. Also du sagst zwar jetzt andere Begriffe, ich kann auch statt Umschaltspiel Konter sagen. Jein, kann ich natürlich. Nur nicht jedes Umschaltspiel ist ein Konterspiel. Also das ist das Problem. Jedes Konterspiel ist aber ein Umschaltspiel. Und das ist schon die Problematik, die wir da ein bisschen in der Wortfindung haben. Es gibt ja einen Grund, warum so viele neue Begriffe auch da sind, weil sie auch Dinge klarer formulieren. Der Peter Backholt wird trotzdem wissen, was damit gemeint ist. Nur das sind so Sachen, also ein Umschaltmoment kann auch einfach nur eine Situation sein, wo ich jetzt den Ball halte. Also ich gewinne den Ball und möchte dann den Ball halten. Ich muss ja nicht immer gleich in die Tiefe spielen. Und ja, das sind dann die Dinge, wo ich sage, okay, ja, ich verstehe diese Kritik oder diesen Ding. Man braucht es nicht komplexer machen, als was ist. Vollkommen dabei. Nur es haben auch viele Wörter oder Definitionen ihre Berechtigung, um Dinge klarer zu formulieren.
Nein, wie gesagt, ich glaube eben, dass das diese Zuspitzung ist, die er dann einfach in so einer Atmosphäre, wo er dann halt einmal ausreden darf und die Zeit hat. Und dann ist es halt lustig und dann lacht man halt, weil er halt irgendwie so einen Saga loslässt, der wie im Konto gesagt, nicht Umschaltspiel. Und dann fühlt er sich natürlich berufen, da oder dort, das dann ein oder andere vielleicht dann nachzuschießen.
Und das stimmt schon, eben, wir müssen darüber reden, dass es faktisch nicht richtig
ist.
Das ist das Einzige.
Keine Frage. Also das habe ich jetzt insofern vorausgesetzt, dass da natürlich mehr dahinter steckt. Aber ich finde, wenn man die große Ebene sieht, finde ich es ja interessant, dass er sie offensichtlich einerseits dagegen, diese Dinge anders zu bezeichnen und irgendwie das zu sehr zu verwissenschaftlichen. Und andererseits ist er ja auch wie selbstverständlich dann da oder dort dabei, weil er ja auch weiß, dass er sonst heutzutage nicht mehr erfolgreich sein kann. Das ist mir aufgefallen, wie ich ihn dann nachgefragt habe, ob sie eigentlich diese Geräte da auch tragen zur Datenerfassung, also diese Gürtel oder Rückendinger oder wie auch immer, wie heißen die tatsächlich professionell, du weißt, was ich
meine. Ja, meistens GPS-Tracker.
Ja, also irgendwelche Tracker-Dinger halt. Auf jeden Fall, mir kommt immer vor, dass die meistens dieses Rückending irgendwie haben und diesen gefühlt Rückenpanzer da oben beim Kragen rausstehen haben oder halt darunter. Und das habe ich ihnen auch gefragt, weil es hat dann so ein bisschen geklungen, als ob ihm das quasi auch zuwider ist. Und dann hat er aber recht selbstverständlich sofort gesagt, ja, natürlich machen wir das auch, ja. Also man sieht eben, dass er sich auch ja nicht davor verschließt, weil er sich ja auch auskennt. Aber das ist einfach so ein bisschen auch als ältester Trainer der Bundesliga und das macht ihn ja auch besonders, ja, dass er eben ausstrahlt irgendwie was ganz anderes und trotzdem halt in diesem Ding dann doch irgendwie ein Puls der Zeit ist, obwohl er so ausstrahlen würde, als ob er eigentlich ein Trainer der komplett alten Schule ist, und das ist er offensichtlich nicht, ja. Das ist ein bisschen sein Ruf oder so, ja, und er kompetiert Nein. damit, ihn zu erhalten, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber du kannst dich auch nicht dem ganz verschließen. Ja.
Genau,
das also, wenn du jetzt als Bundesliga-Trainer wo bist, dann du sagst, naja, eigentlich Leistungsdaten brauchen wir keine aufzeichnen, dann wird dir jeder einen Vogel zeigen, und wenn es nicht mehr läuft, dann wirst du sofort geschickt oder sogar davor schon. Also, dass man sich dem auch nicht mehr entziehen kann, das ist ihm natürlich bewusst. Aber mir ist schon noch um ein paar Dinge so gegangen, wie nur weil jemand nicht Profi war oder weil jemand ein Studium macht, heißt das, nur weil er nicht Fußballer war, kann er trotzdem ein super Trainer sein. Und umgekehrt kann auch ein großartiger Fußballer ein schlechter Trainer sein. Also ich glaube nicht, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat. Im Idealfall hat man es einmal von innen gesehen, aber im Idealfall hat man auch schon zu dem Zeitpunkt 15 Jahre Trainerkarriere in seinem Leben erlebt. Aber wie soll das funktionieren? Also ja.
Peter Backholt ist halt auch so ein Typ, das ist halt eine sture Persönlichkeit. Und wie er diese eine Anekdote da erzählt hat, aus Deutschland, bei Dresden war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also da merkt man halt, ja, dass er einfach, obwohl er es weiß, baut sich da irgendein Widerstand in ihm auf bei gewissen Dingen. Ja? Und das ist halt das, was rübergekommen ist. Es kommt natürlich in Interviews dann schlechter rüber, als wenn man es dann irgendwie noch einordnen würde mehr, ja? Weil das war jetzt doch ein Interview, wo man einfach ihm erzählen hat lassen. Aber wir haben da jetzt wenig eingeordnet oder dagegen geschossen. Aber wenn du jetzt das Porträthaft zum Beispiel aufarbeiten würdest, publizistisch dieses Interview, dann könnte man das ja alles einbringen. Und dann würde man dann ein bisschen ein anderes Bild zeichnen. Aber wie gesagt, das ist so, das ist einfach Sozialisierung und wie auch immer. Und es steht ja außer Frage, dass eher der Typ Backhut eher im Aussterben begriffen ist als der andere Typ. Ja? Und deswegen ist er vielleicht da ein bisschen zugespitzt und lauter in diese Richtung.
Ja, das trifft dann eh genau das, was auch Martin Gutmann auf Twitter geschrieben hat zu diesem Gespräch. Ich fühle mich eigentlich extrem dämlich, dabei hier mitzureden und einen ehemaligen Spieler und Trainer wie Backhult zu widersprechen, weil ich keines von beiden in meiner Vita habe, aber das ist mir einfach irgendwie zu polemisch, einseitig, schwarz-weiß etc., was er erzählt.
Ja, das ist...
Also dass er polarisiert, gut. Ich glaube, das weiß er auch, ja.
Sehr gut ausgedrückt im Endeffekt. Sehr gut ausgedrückt.
Ja, das war ein leichter Schwenk. Wer die Folge noch nicht gehört hat, wirklich ist eine Empfehlung. Hört rein. Und wer nicht zuhören will, soll es nicht tun.
Aber weil wir gerade bei Peter Backhult sind, können wir ja direkt zu Rapid rüberspringen, weil Peter Backhult bekanntermaßen der letzte Meistertrainer von Rapid ist. Und deswegen möchte ich dir die ernst gemeinte Frage stellen, glaubst du, das meine ich jetzt wirklich ernst, glaubst du nicht auch, dass es da Menschen gibt, also jetzt nicht unbedingt Barisic, aber im Umfeld, man weiß, es gibt Vorstände, Aufsichtsräte, die über Peter Backhult nachdenken als Rapid-Trainer?
Ja, es gibt bestimmt Leute, die darüber nachdenken. Es gibt bestimmt auch Leute, die über ganz andere Dinge nachdenken. Also ich glaube nicht, dass er ein ernstzunehmender Kandidat ist, wenn du das damit irgendwie bedeuten willst. Es wird sicher wen geben, dass ich denke, da, mit dem sind wir Meister geworden, das könnte wieder funktionieren. Vielleicht würde es auch funktionieren. Ich glaube nicht oder bin mir sehr sicher, dass Rapid Wien nicht Peter Backhult als Trainer verpflichten wird.
Hast du eigentlich schon irgendwas Leuten gehört, was du nicht sagen darfst und jetzt trotzdem sagst?
Meinen Tipp habe ich abgegeben, den glaube ich niemand auf der Rechnung hat und der auch jetzt nicht am realistischsten ist, aber ich sage, Rapid-Trainer wird Nenad Bjelica.
Ah ja, Nenad Bjelica. Ich habe gedacht, du sagst jetzt deine Standardtipps Dami Buric oder Hannes Wolf.
Hannes Wolf war nie ein Standardtipp von mir.
aber hast du mal ins Treffen geführt.
Ja, Dami Buric wäre eine interessante Lösung.
Der ist aber, glaube ich, schon irgendwo gestanden. Also ich glaub, der
Feldhofer ist vermutlich Thema. Es wird Andreas Herzog bestimmt auch in einigen Köpfen eine Idee sein. Also ja, man kann gespannt sein und man kann auch gespannt sein, nach welchen Kriterien man das auswählt. Aber ich glaube, der Zoran Barisic hat doch relativ viel richtig gemacht und wird auch diese Entscheidung ganz gut auswählen. Aber ja, keine Ahnung.
Für alle, die es nicht wissen, also Andreas Herraf ist kein ernstzunehmender Kandidat, auch wenn Peter Linden versucht hat, das anzuschreiben, aber es wäre ungefähr der 180 Grad falsche Spielansatz für das, was eigentlich sich der Kollege Barisic wünscht.
Ja, ich glaube, da sind wir mal einer Meinung.
Ja, Herraf hätte eine Rapid-Vergangenheit und ist deswegen wirklich, also wirklich, ganz ernsthaft, Peter Lindner hat ihn wirklich, glaube ich, so ein bisschen angesprochen, dass das ja eine Möglichkeit wäre. Und ich glaube, Herraf hat so gemeint, ja, er redet gerne oder so, aber das wäre natürlich, wenn man jetzt einen Trainer sucht, der aktiver spielen lässt und dann holt man Andreas Herraf, wäre natürlich, naja. Schön übrigens aber die Rapid-Fans, die Kübauer sehr ehrenvoll verabschiedet haben. Zoran Barisic hat auch gesagt, dass es sehr schwer getan hat, das zu vermitteln. Man weiß, die Kübauer ist eine absolute Rapid-Legende, aber ich als neutraler Beobachter, der sich ja eigentlich sogar als Sturmfan eher nicht so freut, wenn Rapid gut performt, aber ich bin ja dann trotzdem ein fairer Sportsmann. Also als neutraler Beobachter freue ich mich ja, dass sie sich getraut haben und hoffe auf eine rosigere Zukunft in Grün-Weiß in Hütteldorf.
Ja, da bin ich gespannt, was passieren wird. Derzeit Rapid in der Auswärtstabelle auf dem letzten Tabellenplatz.
Ja, aber Steffen Hofmann hat auswärts noch nicht spielen dürfen, also...
Ja, er hat zu Hause auch nicht spielen dürfen, er hat nur coachen dürfen. Oder wie er es in der Pressekonferenz gesagt hat, es ist dann schon schön, wenn ich einmal was zu sagen habe, weil zu Hause hat wer anders das sagen. Das hat er gesagt. Und er möchte auch nur wirklich diese 6 Spiele bleiben und nicht länger. Und Zoran Barisic hat dann gleich daneben gesagt, Steffen Hoffmann ist einmal bis zum Saisonende unser Trainer. Und dann hat er das revidiert, Jahresende natürlich.
Okay.
Ja, man kann spannend gespannt sein. Das Spiel hat er gewonnen. Stojkovic hat auch den Matchball bekommen, der das entscheidende Tor erzielt hat, das 1:0. Sein erster Treffer in der Bundesliga. Und Steffen Hoffmann hat im Interview gemeint, dass man eigentlich den Ball nur kriegt, wenn man einen Hattrick erzielt. Aber wenn der Stojkovic ein Tor schießt, dann ist es eigentlich so, als hätte er 5-mal getroffen. Und dementsprechend darf er den Ball mitnehmen. Ja, schön. Das war, glaube ich, ein Pass, aber er ist im Tor gelandet, von dem her.
Apropos Hattrick und Ball, nur ganz kurzer Exkurs. Also Vrioni hat ja seiner Überzeugung nach auch einen Hattrick erzielt und hat den Ball dann mitgenommen nach dem Spiel. Aber es wurde ihm dann spätestens im Sky-Interview dargestellt, dass die Bundesliga das Tor als Eigentor von Wattens Kapitän, wie heißt der, Oswald, gewertet hat. Schauen wir mal, ob er das Tor bekommt oder nicht. Das war dieser Alleingang, wo er im Prinzip auch passen wollte und ist er unter ihm durchgerutscht.
Der Vrioni hat übrigens... Achso, sind wir schon weg.
Entschuldigung, nur ganz kurz. Vrioni hat aber dann auch, nur, damit man das nur vervollständigt, wer es nicht gesehen hat, der kann sich die drei Tore noch einmal, zwei Tore oder drei Tore noch einmal anschauen. Der hat dann doch in Ansätzen gezeigt, dass wenn er fit ist und auch kann und will und mag, dass man versteht, warum er in der Serie A bei Juventus im Kader war. Mhm. Ja, wer die Trabi-Trainer? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wenn es der Feldhofer werden würde, dass es schon längst bekannt wäre. Weil das einfach, dann hätte man sich da schon entschieden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde Marcel Koller extrem charmant finden. Könnte ich mir extrem gut vorstellen. Mhm. Dass das funktionieren kann, wenn man dem wirklich Zeit gibt und da was aufzubauen. Glaube ich schon, dass der auch so einen Fußball spielen lassen könnte und ein bisschen einen Kredit hätte, weil man ihn kennt in Österreich. Ich glaube, dass es ganz schwierig ist, wenn sie jemanden holen, was sie wahrscheinlich nicht trauen, ist diesen Legionärtrainer einzukaufen irgendwo. Ich glaube, das trauen sie sich nicht. Aber Rapid hat sowieso sich sehr, sehr wenig getraut am Trainersektor, wenn wir uns ehrlich sind, in den letzten Jahren. Also mehr als Erfolgstrainer aus der Fußballprovinz Österreichs wie Zellhofer oder Kanadi. Ja, einfach mehr haben sie sich nicht getraut. Ne? Also sie haben sich einfach getraut, Leute zu holen, die irgendwie erfolgreich waren, ohne drüber nachzudenken.
Mike Büskens?
Ja, und nachzudenken, was der Spielstil dazu passt. Und einmal haben sie sich halt getraut, die schlimmstmöglichste alte Verhaderungspartie aus dem einfach gedachten Fußball-Deutschland zu importieren, die halt wenig von Professionalität versteht. Und das war halt die Generation Trainer der 90er Jahre in Deutschland ungefähr, die dann ja auch nie mehr richtig andocken konnten irgendwo. Also sowohl Büskens als auch Müller. Und nur dazu extrem viel Geld kostet haben. Durch die Transfers von Mocinic und Trostason, die Müller zu verantworten hatte. Deswegen, ja, wenn ich nicht traue, spare ich schon zu, dass er sich das traut, nochmal zu präsentieren. Aber es ist dann immer die Frage, ob du das dann im Vorstand da überall durchbringst. Ja? Weil da wird einfach so viel Skepsis jetzt vorherrschen.
Und da werden das sich ist so generell viele die Frage, wer trifft die Entscheidung?
Wünschen. Ja, natürlich. Also, ich glaube, es ist gerade sehr, sehr schwierig für Zoran Barisic. Er konnte nicht anders, weil das Umfeld auch schon so benannt war und das so stark gefordert hat. Aber ganz schwierige Entscheidung. Und er weiß ja auch ganz genau, dass diese Entscheidung, an der wird er gemessen werden auch. Das heißt, für ihn ist sie auch sehr wichtig.
Ja, also, klar.
Not that easy.
Das stimmt. Ich habe noch zwei nette Fakten für dich. Salzburg hat das erste Mal seit 43 Bundesliga-Heimspielen nicht getroffen. Also seit sehr, sehr langem nicht.
Andreas Herzog hat auch deshalb gejubelt, das hätte er gewonnen.
Ja, wobei man muss sagen, ein Punkt in Salzburg für einen kleinen Verein, den darf man auch bejubeln. Also das habe ich schon in Ordnung gefunden.
D'accord.
Und Ante Bajic hat wieder getroffen. Das letzte Mal im August. Die Torsperre ist gebrochen. Ante Bajic hat Ried zum Sieg verholfen.
Hat er derzeit am vierten
Tabellenplatz sind. In der Liga dann.
Ja, Ante Bajic hat sich, wie du das auch immer angekündigt hast, dass das der entscheidende Spieler sein wird bei Ried mit Nutz gemeinsam.
Mit Nutz,
wenn Krul genau. Wenn so Krul es. Geht. Und er füllt seine Rolle ganz gut aus.
Das sehe ich auch so. So, lieber Peter.
Das DBLDW-Orakel.
Wir haben schon ein paar Worte darüber verloren, aber ich habe mal ein bisschen eine Halb-Orakel-Frage an dich und du beantwortest sie aber im Ganzen bitte. Bei welchem Verein herrscht die größte Krise derzeit? Weil man, das ist, finde ich, nicht so einfach zu evaluieren.
Jetzt haben wir so viele Krisen angesprochen.
Ja, so ist es. Aber in welchem Verein herrscht die größte Krise? Oder haben wir gar keine Krisen?
Ich sag, die größte Krise herrscht bei ja, das sind nur so blöde Fragen. die größte, ja, das ist schwierig. Die größte, diese Superlative immer.
Was wäre eine bessere
wahrscheinlich
Frage?
Wahrscheinlich ist die größte Krise im Gesamten dann trotzdem bei Alltag, wenn man, das ist der Kreisschluss und die Klammer zum Anfang des Podcasts, weil man dort natürlich das Gefühl hat, wo ist der Ansatz, wo es wieder rausgeht. Mhm. Wahrscheinlich ist es Alltag.
Sehr schön, aber was wäre jetzt eine gute Frage, weil du sagst, das
nein, kommt vor, es gibt immer, das eine blöde Frage. Es gibt keine schlechten Fragen, es gibt eine schlechte Beantworter.
Aha. Oho. Wo ist das Zitatebuch neben dir?
Ich weiß nicht. Du, wir bräuchten jetzt eine andere Kategorie, weil meine Stimme verlässt mich bald.
Passt, dann machen wir noch eine zweite Kategorie.
Zwar, Liga 2-Tron.
Herzlich willkommen, Damen und Herren. Ich möchte erwähnen, dass ich diesmal ausnahmsweise bis zum Ende des Applauses abgewartet habe, um meine Stimme noch entscheidend eine Millisekunde zu schonen. Und begrüße recht herzlich zu Zwei Liga 2 Fragen, die zweite Kategorie, die wir jetzt hintereinander machen. Und völlig überraschend, diesmal nicht ich als Beantworter, sondern Fabio Schaub. Und wir wissen, es gibt keine blöden Fragen. Und deswegen Frage 1. Ibrakovic geht nach Kosovo. Petrovic folgt. Tut das weh?
Das wird man sehen. Ob das weh tut. Bei Kapfenberg war ein bisschen eine Unruhe drin, weil man hat, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, am YouTube-Kanal irgendwie so David Zentscher vorgestellt als neuen Cheftrainer und man hat das Video nach 2 Stunden wieder runtergenommen. Ich weiß nicht, ob man erst dann drauf gekommen ist, dass er vielleicht noch nicht die gültige Lizenz besitzt, aber ja, aber keine Ahnung, ob das jetzt eine langfristige Lösung auch ist oder ob die dann doch im Winter noch schauen werden. Also ich bin gespannt, was da passiert und kam doch eher überraschend, ja.
Gut, aber Ibrakovic insofern überraschend, weil der ja auch während er nicht bei Kapfenberg war, also der war ja dann kurz im Ausland, irgendwo in den Emiraten oder keine Ahnung, und ist dann aber immer in Kapfenberg geblieben, also der hat dort seine Heimat gefunden nach seiner ersten Ära. Ist ja dann, der hat ja mit Fuchs irgendwie mit dem Präsidenten damals ein bisschen einen Disput gehabt, aber dann haben sie sich wieder zusammengesetzt und dann war er jetzt nochmal Trainer und das hat ja in Ordnung ausgeschaut, das war ja für Kapfenberger Verhältnisse erfolgreich, wobei Kapfenberger immer jetzt irgendwie erfolgreich ist. Und deswegen war es für mich ein bisschen überraschend, aber offensichtlich, vielleicht, ich hätte noch nicht eruieren können, ob der jetzt aus Kapfenberg weggeht, aber würde mich wundern, weil er seine Kinder der Schule gehen und so. Aber der
wird vermutlich ein Angebot auch sein. Gut Geld verdienen in Kosovo, genau.
Vielleicht kommt er in einem halben Jahr wieder zurück, weil man weiß ja von Peter Bakko, dass man da unten vielleicht. War der nicht in Kosovo für 3 Spiele?
Also ich weiß, er war, glaube ich, für ein Spiel in Saudi-Arabien, wenn ich mich täusche. Und er war vor Kapfenberg lange im Bosnien Trainer.
Ja, böse Gerüchte, dass jeder Verein in Kosovo so arbeitet wie die Balkanvereine von Peter Bakut. So, Frage 2. Wohin wechselt Haris Tabakovic im Winter? Der war nämlich vor kurzem mit einem Interview bei Kicker und deswegen muss man das wieder ansprechen.
Okay. Naja, Alltag sucht einen Stürmer, aber das.
Da müsste er nicht weiter fahren, gell?
Ja, so ist es. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auch bleibt, wenn Lustenau klare Pläne vorlegen kann, warum sie den Aufstieg im Bereich der Lizenzierung auch schaffen. Weil sportlich schaut es ja sehr gut aus. Und wenn man irgendwie garantieren kann oder ein klares Signal geben kann, dass es sehr gut ausschaut mit der Lizenzierung, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man Haris Tabakovic hält. Einfach, wir haben jetzt gerade in Österreich den nächsten Lockdown. Wir haben in anderen Ländern, wo auch die Zahlen vielleicht nicht immer so brillant sind, dementsprechend, also die Corona-Zahlen, und dementsprechend besteht auch anderen Ländern vielleicht ein Lockdown vor. Und ich glaube, dass sehr viele Vereine sehr vorsichtig agieren werden im Winter, wenn sie wirklich Geld ausgeben für einen Spieler. Und ich glaube nicht, dass Haris Tabakovic einer von den Spielern ist, den sie jetzt die Bayern schnappen, wo das einmal nicht so schlimm wäre, sondern ich glaube eher bei Vereinen natürlich Interesse weg, die dann schon noch aufs Geld auch im 5-6-stelligen Bereich schauen werden.
Also wenn die Bayern Karim Adeyemi nicht bekommen, weil er zum BVB geht, werden sie nicht Haris Tabakovic verpflichten?
Okay. Ja.
Okay, das das sind so Sachen, die muss ich mir dann aufschreiben, weil die muss ich dann in den Text einbauen, weil die sind so plakativ lustig.
Perfekt. Ja, das ist die vorletzte Zweitligarunde gewesen. Das ist noch eine Runde und dann geht es schon in die Winterpause in Liga 2.
Wahnsinn.
Ja. Nur damit du das auch mitbekommst.
Wie viele Runden haben wir in der Bundesliga noch? Drei?
War noch einige. Da spielen wir in den tiefen Dezember rein. Also da müssen wir noch 3-4 Runden, glaube ich.
Warte, ich schaue das jetzt kurz.
Drei Runden und ein Nachtragsspiel.
Siehst, so bin ich. Ich habe es sofort gewusst. 3 Runden. Ja, siehst,
kann mir ja und ein Nachtragsspiel.
Ein Nachtragsspiel.
Also noch genug Fußball, den genug wir Fleisch drehen können. So auch international. Morgen spielt, also wenn der Podcast draußen ist, heute spielt Salzburg in Lille. Und wer das am Mittwoch hört, ihr wisst, wie es ausgegangen ist.
Wird als erste Mannschaft nach Sturm Graz in die nächste Runde der Champions League einziehen. Als erste österreichische Mannschaft in die K.O.-Runde, weil Sturm war damals in der Zwischenrunde 2001. Da hat es zweimal Gruppenphasen gegeben. Mhm. Ja, überragend. Und mittendrin steht nur dabei der Sohn meines Fastnachbarn, Junior Adam.
Das stimmt. Hast du da wieder Neuigkeiten?
Na, leider.
Gar nichts. Mal
schauen. Haben die Lockdown? Warte mal. Schade. Weiß ich gar nicht. Muss ich vorbeischauen. Na, die haben ja Geschäft.
Tägliches Bedarf, oder?
Tägliches Gingerbier? Nein, das muss offen haben. Das geht nicht anders.
To go, okay, definitiv. To go, ja. Machbar.
To go glaubst du eher? Okay, passt, kann er sein. Ja.
Aber lieber Peter, es hat mich gefreut, dich zu hören. Ich möchte eine Stimmbänder gerne noch weiter belasten und bitte starte jetzt deine Anekdote nach Spaß. Aber danke fürs Zeitnehmen. Hab mich gefreut, dass wir das auch virtuell lösen konnten.
Ja, wundervoll. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich hab leise gesprochen, damit ich die Stimme...
Du hast sehr leise gesprochen.
Ja, aber ich glaube, dass aufgrund dessen, dass ich die Aufnahme sehe und den Pegel, glaube ich, dass es in Ordnung ist und dass ich hörbar bin. Und wenn nicht, ist es nicht so schlimm, weil die Person, die wichtige Dinge zu sagen hat, bist du und ich bin ja eh nur der wir wissen, das K steht für Klamauk.
Das stimmt so nicht. Das K steht für kurios.
Auch richtig. In diesem Sinne.
Na, perfekt. Hab mich sehr gefreut. Die letzten Worte hast wie immer du und bis bald.
Guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.